Gut. Also, erstmal ein paar organisatorische Sachen. Ich weiß, ich erzähle es denen, die immer da sind, schon zum x-ten Mal, aber ich will ja alle erwischen, die ab und zu mal da sind und vielleicht an den Monitoren zuschauen. Wir haben am Montag, den 12., am Rosenmontag, keine Vorlesung und wir haben am 13. unsere Fragestunde. Das heißt, Sie sollten, wenn Sie denn eine gut vorbereitete Erklärung wollen, dann sollten Sie mir die Fragen schicken. Dann kann ich immer ein schönes Beispiel vorbereiten und weiß gleich, wo die Frage darauf abzielen könnte und wo sie der Haken sein könnte. Das heißt, wenn Sie konkrete Fragen haben, das und das verstehe ich da und da nicht, dann schicken Sie mir die. Ich kann, wenn es nicht zu viele sind, auch mal zu größeren Themenpaketen das einfach nochmal erzählen. Vielleicht haben Sie es aus der Vorlesung und auch aus der Aufzeichnung und auch aus den Folien immer noch nicht ganz verstanden und Sie hätten gerne nochmal einen anderen Erklärungsansatz, dann kann ich das auch versuchen, wenn es nicht zu viele werden. Also wir haben natürlich jetzt für den zweiten Teil des Stoffes nur diese eine Fragestunde und wir müssen ja auch noch so Sachen besprechen, wie was ist jetzt wahnsinnig klausurrelevant und was können Sie eher so ein bisschen, war nur fürs Verständnis. Das heißt, solche Fragen muss ich ja auch noch klären. Wir haben also nur begrenzt Zeit. Ich gucke aber, dass ich alle Ihre Fragen irgendwie beantwortet kriege. Und natürlich ist auch die Fragestunde das, wo Sie vorzugsweise gestellt werden sollten, weil es kann sehr gut sein, dass andere eine ähnliche Frage haben. Wenn Sie dann noch immer noch Fragen haben danach oder Sie brauchen halt noch mal eine andere Erklärung, dann ist das auch kein Problem. Wie gesagt, halte ich mir diesen Donnerstag frei. Das ist Donnerstag der 15. Da werde ich mir den kompletten Tag frei halten. Das heißt, ich werde an meine Tür einen Zettel hängen, dann wissen Sie nämlich auch, wo mein Büro ist. Das ist auf PZ10, die Brücke zwischen P und Z, 1008. Und da hängt ein Zettel, da sind die Zeitslots. Und da können Sie Ihren Namen oder den Namen Ihrer Zweier- oder Dreier-Lerngruppe reinschreiben und dann halte ich Ihnen diesen Termin frei. Und wenn sich die Liste dann nach und nach füllt, dann sind halt irgendwann die Termine erschöpft. Wenn die Liste voll sein sollte und Sie kriegen keinen mehr, dann müssen Sie mit mir Kontakt aufnehmen, dann finden wir eine Lösung. Aus der Erfahrung ist es aber so, dass die Slots dicke ausreichen. Die sind dann so, ja, muss ich mal nochmal überlegen, wie lange ich die mache. Und dann dürfte es aber genug Zeit sein, um Ihnen noch so die letzten Fragen zu beantworten. Ich sage auch nochmal, dass ich da keinen Crashkurs mache. Also ich kann Ihnen nicht in 20 Minuten alles, was Sie verpasst haben, selber zu arbeiten, nachholen. Das heißt, Sie müssen wirklich sich selber versuchen, da reinzuwurschteln mit den Aufzeichnungen, den Folien und so weiter. Und wenn Sie dann irgendwo hängen bleiben, dann kann ich Ihnen das da erklären. Aber nicht, also ich verstehe grundsätzlich Algorithmik nicht oder sowas. Oder ich verstehe den Quicksort-Algorithmus nicht. Sie müssen mir dann schon sagen können, wo es da hängt und mir zeigen, dass Sie es zumindest versucht haben. Genau. Dann ist an dem, also das war Donnerstag der 15., dann ist an dem 19. unsere Klausur. Jetzt war es so, dass wir am Anfang, also ich hoffe immer, dass wir unseren Slot kriegen, weil es dann einfach die wenigsten Kollisionen mit anderen Veranstaltungen gibt, weil die meisten anderen Veranstaltungen auch versuchen, ihren eigenen Zeitslot zu kriegen. Jetzt war es dieses Mal leider nicht so, weil wir nicht in diesem Raum schreiben können. Also wir schreiben ja im Audimax, damit sie weit auseinandersitzen und sich nicht gegenseitig ablenken können. Und da haben wir leider nur den Slot um 11 gekriegt. Wir schreiben also die Klausur um 11. Die fängt dann auch um 11 an. Das heißt, um 11 werden Sie diese Blätter ausgeteilt kriegen. Sie sollten also nicht um 5 nach 11 kommen, auch nicht um 10 nach 11, sondern eher so um 15:15 oder um 10:50. Meistens sage ich dann noch ein bisschen was dazu zur Klausur, auch so Sachen, was Sie dürfen und was Sie nicht dürfen und was Sie schleunigst vom Tisch räumen sollten und wo Sie überall dran denken sollen, was hinzuschreiben. Und das sollten Sie unbedingt nutzen. Das heißt, seien Sie rechtzeitig da. Wenn dann die Blätter ausgeteilt sind, haben Sie 90 Minuten Zeit für 9 Aufgaben, a 10 Punkte, also für 90 Punkte. Ich rate immer allen, bei der Aufgabe anzufangen, die Sie am besten können. Das liegt einfach daran, dass wenn man schon mal was hingeschrieben hat, dann sinkt die Nervosität. Also machen Sie nicht unbedingt von vorne nach hinten, wobei meistens die Aufgabe 1 die ist, die man am besten kann, weil das ist das Umrechnen zwischen den Zahlensystemen und das ist ja wirklich was, was man einfach nur lernen muss. Und dann wurschteln Sie sich nach hinten durch und machen dann vielleicht, wenn es drankommt, das Pumping Lemma oder wenn es drankommt, die Algorithmenanalyse, die kommt auf jeden Fall dran, am Schluss. Und wenn Sie irgendwo gar nicht weiter wissen, steht es Ihnen natürlich frei, einfach mal irgendwas hinzuschreiben. Ich habe ja auch schon öfter gesagt, vor allem bei der Algorithmenanalyse, da ist es ja so, dass meistens die erste Frage ist, was tut dieser Algorithmus? Und ich gebe da auch schon Punkte, wenn ich erkenne, dass Sie diesen Algorithmus ausführen können. Das heißt, wenn Sie nicht genau wissen, was der tut, dann nehmen Sie sich ein Beispiel mit irgendwelchen Zahlen oder was auch immer der Algorithmus gerade machen soll oder Kanten oder was und machen Sie ihn einfach. Ich sehe das ja dann auf dem Blatt. Sie sollten überhaupt auch alles, was Sie benutzen, müssen Sie ja abgeben und schreiben Sie es am besten hinten, da sind so Zusatzblätter an der Klausur dran, schreiben Sie es da hinten drauf und dann sehe ich das. Dann sehe ich, was Sie da getan haben und unter Umständen haben Sie es ja ganz toll richtig gemacht, dann nur nicht hinschreiben können in Ihren eigenen Worten, was da passiert und dann kriegen Sie da Teilpunkte. Auch wenn Sie irgendwas nicht wissen, schreiben Sie zumindest hin, was Sie wissen, weil ich vergebe immer ganz gerne Teilpunkte. Sie müssen aber, wenn Sie in den Zusatzblättern irgendwas hinschreiben, in der Aufgabe selber vermerken, dass dazu noch was auf den Zusatzblättern steht, weil manchmal übersehen wir das. Grundsätzlich schauen wir natürlich da hinten auch nach, ob da noch was steht, aber wir machen jetzt nicht Puzzeln, also sagen, oh, das könnte noch zur Aufgabe so und so gehören, dann können wir da ja noch, also es muss schon klar markiert sein, dass das jetzt noch zu der Aufgabe gehört und auch in der Aufgabe selber muss stehen, wenn dazu noch was auf dem Zusatzblatt steht. Sie dürfen die Klausur nicht auseinandernehmen, die ist oben zusammengetackert. Ja, Sie dürfen die nicht auseinandernehmen. Das liegt einfach daran, dass wir teilweise schon Probleme hatten, einzelne Seiten wiederzufinden, die dann zum Glück irgendwo im Rest des Stapels waren, weil irgendwer sie doch nicht so sauber wieder rangetackert hatte oder nur mit einer Büroklammer festgemacht. Wenn eine Aufgabe fehlt und wir finden die nicht, weil Sie das auseinandergenommen haben, dann kann ich die leider nicht bewerten. Das heißt, lassen Sie es zusammengetackert und blättern Sie nur um. In der Probeklausur hatte ich es auch schon mal gesagt, so als Vorschlag, wenn das die Klausur, das Klausurblatt ist und da steht irgendwie die Aufgabe drauf, dann ist ja hier oben rangetackert die andere Seite, also die Nachbarseite und die ist hinten leer. Und der beste Platz, um Nebenrechnungen zu dieser Aufgabe zu schreiben, ist auf dieser Seite und nicht dahinter, weil dann müssen auch Sie nicht immer hin und her blättern, sondern die Rechnungen stehen direkt daneben und Sie haben alles offen vor sich. Ah, so als kleiner Tipp, also es ist immer so nur einseitig bedruckt. Sie müssen zur Klausur Ihren Studentenausweis mitbringen, wenn da kein Lichtbild drauf ist. Ich glaube, die Neuen haben es alle. Aber wenn kein Lichtbild drauf sein sollte, weil Sie noch einen alten haben, dann müssen Sie auch einen Lichtbildausweis mitnehmen, der mir beweist, dass Sie diese Person mit diesem Namen sind. Ich werde dann nämlich rumgehen, also das ist das Erste, was ich mache während der Klausur, mit einer großen Liste. Und da hake ich alle ab, die da sind und Sie werden auf Ihrer Klausur vorne diese PIC drauf haben oder diesen PIC, Personal Identification Code. Und den werde ich Ihnen zuordnen, weil Sie werden es nicht glauben, wie viele Leute immer ihre PIC vergessen, obwohl ich allen immer sage, schreiben Sie sich auf die Hand oder, keine Ahnung, auf den Fingernagel oder merken Sie sich den gut, funktioniert sowieso nicht. Mit dieser PIC können Sie die Ergebnisse einsehen. Und einsehen, ohne mich können Sie die nur mit dieser PIC, weil hinter dieser PIC, also die PIC besteht aus einem Buchstaben und einer Zahl, sehen Sie dann auf einer Tabelle, die bei mir oben hängt, dann hier Ihr Ergebnis. Ja, das heißt, diese Kombination aus Buchstabe und Zahl, die müssen Sie sich merken, damit können Sie die Ergebnisse einsehen. In der Klausureinsicht, da kann ich natürlich im Notfall dann nochmal nachschauen, was nochmal Ihre PIC war, wenn Sie mir Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer sagen, weil ich habe ja die PIC zu Ihrem Namen. Und dann kann ich in den Stapeln von Klausuren die Klausur mit dieser PIC raussuchen. Auf der Klausur, also wir sortieren die nach PICs und wir korrigieren die auch nach PICs und übertragen es dann hinterher wieder rüber. Gut. Was ist noch so ein typischer Fehler? Schreiben Sie nicht mit Rot, schreiben Sie nicht mit Grün, sondern schreiben Sie mit Blau oder schreiben Sie mit Schwarz, weil die anderen Farben benutzen wir zum Korrigieren. Nehmen Sie keinen Bleistift. Was gibt es noch? Ich glaube, das war's. Seien Sie pünktlich da, habe ich schon gesagt. Schreiben Sie nicht ab. Oh, ich ziehe Ihnen die Ohren lang, wenn Sie bei Ihren Nachbarn spickeln. Also, wir haben letztes Jahr einen fast rausgeschmissen und zwei rausgeschmissen. Wobei der fast rausgeschmissene, da dachten wir, er hat bestimmt gespickelt. Und die rausgeschmissenen, da war einer nicht zur Klausur angemeldet. Und dann habe ich ihn nicht auf der Liste und dann muss er leider wieder gehen, weil ich kann eh kein Ergebnis eintragen. Und jemand war nicht zugelassen. Wir hatten sogar eine E-Mail geschrieben. Achtung, junger Mann, Sie sind für die Klausur angemeldet, aber Sie sind nicht zugelassen. Sie brauchen gar nicht kommen, weil ich kann Ihnen das Ergebnis nicht eintragen. Das heißt, wenn Sie die Zulassung nicht haben, in der Klausur erscheinen, dann haben wir auf unserem Zettel hinter dem Namen einen nicht zugelassen und dann müssen Sie die Klausur abbrechen und wieder gehen. Weil wir können ihnen eh nichts eintragen, weil im Studis steht da NZ nicht zugelassen. Da können wir gar kein Ergebnis eintragen. Und das ist dann auch kein Fehlversuch. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel auf dem letzten Blatt noch die Zulassung verlieren, sich aber schon angemeldet haben, dann passiert gar nichts. Es wäre, als wären Sie nicht angemeldet gewesen. Wenn Sie allerdings nicht erscheinen, ist ein Fehlversuch. Also wenn Sie ohne Attest nicht zur Klausur erscheinen, dann steht da ein NE nicht erschienen und ein NE ist gleichwertig wie eine 5. Also als wären Sie da gewesen und hätten es aber nicht geschafft. Versuchen Sie nicht, einfach die Klausur sich mal anzuschauen. Da haben wir auch immer wieder ein paar, die sitzen dann eine Stunde da und schreiben nichts, weil sie wollen ja gar nicht bestehen, sie wollen sich nur die Klausur mal anschauen. Ist in manchen Klausuren, keine Ahnung, ob das irgendwie einen Sinn hat, in KDI ist es totaler Schwachsinn, weil sie haben Klausuraufgaben die ganze Zeit schon gehabt in den Übungsaufgaben. Das war nichts anderes als alte Klausuraufgaben. Das heißt, sich die anzuschauen, bringt ihnen nichts. Wenn sie da hinkommen, dann sollten sie es auch ernsthaft versuchen. Wie lange dauert es eigentlich und wie lange brauche ich? Sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Nee, also ich bin tatsächlich immer sehr schnell. Also ich hoffe, dass wir am Donnerstag die Klausureinsicht machen können. Ich gehe fest davon aus, dass die am Mittwoch fertig korrigiert ist und ausgehängt wird. Ich habe leider an dem Montagnachmittag noch einen anderen Termin und auch an dem Dienstag noch einen Termin, aber ich habe ja noch meine Tutoren, die mir beim Korrigieren helfen. Und ich glaube, es sind so 120 angemeldet, das kriegen wir schon hin. Und dann ist es am Donnerstag ist dann schon die Einsicht. Und die Uhrzeit, die steht aber noch nicht fest, weil da muss ich noch einen Raum für organisieren. Wahrscheinlich ist die Einsicht um 13.30 Uhr in C252, aber sicher ist es noch nicht. Das schreibe ich dann an die Tafel in der Klausur. Es ist so, dass es immer ein bisschen schwankt. In der Erstklausur fallen so 30% durch. In der Zweitklausur mehr. Das liegt nicht daran, dass die Zweitklausur schwieriger ist, sondern ich glaube, es liegt ganz viel daran, also diejenigen, die in der Zweitklausur ihren ersten Versuch machen, für die ist oft der Stoff schon weit weg. Und dann ist es echt ein bisschen schwieriger, auch wenn ich vor der Zweitklausur nochmal solche Angebote wie Sprechzeiten und wir wiederholen das nochmal und so weiter mache. Und die Aufzeichnung gibt es ja auch. Aber es ist auch noch so, dass da natürlich auch ganz viele drin sind, die schon im Erstversuch versagt haben und nicht daraus gelernt haben und dann durch den Zweitversuch auch fallen. Und dann ist die Kacke ganz schön am Dampfen. Also das sollte Ihnen nicht passieren. Und ja, also so 30%, den Notendurchschnitt, den rechne ich selten aus. Also ich denke, der liegt so im 2,5-2er-Bereich. Wir haben immer auch einige Einser dabei. Wir haben auch einige 1-0er dabei immer. Wir haben aber auch immer 5er dabei. Alles dabei. Und Sie werden es nicht schaffen, am Freitag anzufangen zu lernen, wenn Sie RSN geschrieben haben. Das kann ich Ihnen gleich sagen. Also fragen Sie schon vorher an. Weil so viel können Sie sich gar nicht merken. Noch irgendwelche Fragen? Also was auch immer eine Frage ist, bei der Hälfte der Punkte bestehen Sie, also 45 Punkte ist die Grenze. Und eine halbe Aufgabe dürfen Sie falsch haben. Also ein bisschen weniger als eine halbe Aufgabe, also 4,5 Punkte dürfen Ihnen fehlen und Sie kriegen die 1-0 noch. Okay? Und ich muss da auch selten dran drehen, also es gibt ja immer noch die Möglichkeit, wenn die Klausur ganz besonders schlecht ausgefallen ist, so ein bisschen an der Skala zu drehen, aber wie Sie schon gesagt haben, habe ich solche Klausuren schon oft gemacht und die sind immer ungefähr gleich schwer und die fallen immer ungefähr gleich aus und dann wird das auch alles passen, dann bleibt die Skala auch genauso. Ah, noch was anderes, sorry. Gestern ist ja dieses letzte Übungsblatt rausgegangen, das muss ich Ihnen unbedingt noch sagen. Dieses Blatt, was Sie nicht mehr abgeben müssen. Wir haben tatsächlich leider ein paar, die sind ganz knapp an dieser 60% vorbeigeschrammt. Die werden von Ihren Tutoren kontaktiert. Die können auf diesem Blatt noch Bonuspunkte holen, wenn sie es rechtzeitig abgeben. Also heute Nachmittag werden die Tutoren noch diejenigen kontaktieren, also hoffe ich, ich habe es Ihnen auf jeden Fall gesagt, die diese 60%-Marke ohne die Bonuspunkte nicht schaffen. Die Blätter müssen abgegeben werden, bevor das erste Tutorium stattfindet, in der die besprochen werden. Das heißt Donnerstag 13.30 Uhr. Wenn Sie Bonuspunkte brauchen, halten Sie sich diesen Mittwoch frei und machen Sie noch schnell diese Bonuspunkte. Sie können auch schon mal anfangen, dieses Blatt zu machen für den Fall, dass Sie knapp sind. Weil wie viele Punkte Sie auf dem letzten Blatt haben, wissen Sie eventuell noch gar nicht. Das heißt, die Tutoren kontaktieren die Leute, bei denen es knapp ist und die können dann dieses Bonusblatt noch abgeben und dann vielleicht sich gerade noch zur Klausurzulassung retten. Wobei ich echt sagen muss, also wenn man sich zur Klausurzulassung retten muss, dann ist schon echt heikel für die Klausur selber. Weil bei den Übungsblättern dürfen Sie ja Hilfsmittel benutzen in der Klausur nicht. Und ich glaube kaum, dass irgendjemand dann so wahnsinnig viel besser alles weiß auf die Klausur zu. Gut, so, das dürfte es gewesen sein, ne? Gut, dann können wir jetzt ein bisschen noch Stoff machen. Und zwar müssen wir noch den zweiten Teil von der Parallelisierung fertig machen. Wir hatten ja nur gemacht bis Datenparallelisierung und Aufgabenparallelisierung und uns ein paar schöne Beispiele angeschaut und gucken uns jetzt noch ein paar Organisationsformen an. Sie sehen schon, das sind so ein paar, die kommen Ihnen bekannt vor. Also ich denke, die meisten werden mal gehört haben, dass irgendjemand von MapReduce redet. Das ist ziemlich bekannt. Auf Forkjoin, Pipeline hatten wir ja schon mal auf Hardware-Ebene gehört. Workpool vielleicht auch, Master Slave in jedem Fall auch. Und die schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an, auch was für Probleme es damit gibt und so weiter. Das Erste, was wir uns anschauen, ist MapReduce. Und MapReduce besteht aus zwei ganz großen Schritten. Also es ist erstmal da, um Daten parallel etwas zu verarbeiten. Und zwar in zwei aufeinanderfolgenden großen Schritten und so ein bisschen Koordination dazwischen. Das heißt, es gibt irgendwie... Also es ist jetzt in erster Linie für verteilte Systeme, dann macht es halt Sinn. Das heißt, Sie haben ganz viele Knoten, also Rechenknoten, sagt man dazu. Das sind die Mapper. Auf denen wird was ausgeführt, was Map heißt. Und das ist jetzt so, dass dieses Konstrukt Map, das kennen Sie vielleicht, also wenn Sie jetzt KDE zum zweiten Mal hören oder so und schon KDP gemacht haben, dann kennen Sie das aus den funktionalen Sprachen, vielleicht haben Sie auch so schon mal was davon gehört. Das ist das zeitgleiche Verwenden von irgendeiner Funktion auf ganz viele Datenelemente, also so Vektorrechnerartig. Also Sie machen Map, den Schritt, diesen Verarbeitungsschritt Map auf ganz vielen Datenelementen gleichzeitig. Und diese Elemente, die gehen dann praktisch auf diese Mapper, die werden gleichmäßig auf diese Mapper verteilt. Und auf diesen Mappern machen die Mapper jetzt mit diesen Datenelementen irgendwas und wenden eine erste Funktion an. Dann gibt es Reducer, wobei das jetzt nicht andere Knoten, Rechenknoten sein müssen, sondern es kann auch durchaus sein, dass ein Rechenknoten erst die Rolle eines Mappers annimmt, dann werden die Daten neu verteilt und dann wird es ein Reducer. Und jetzt werden praktisch nach dem Map-Schritt, nach einem bestimmten Schema, diese Elemente neu verteilt. Dann wird wieder irgendwas drauf berechnet und am Schluss werden die Ergebnisse gesammelt und gegebenenfalls zusammen kombiniert. Ja. Das heißt, hier ist irgendwo so ein Input und da ist ein Output. Da ist ein Output. Dazwischen gibt es so einen Verteilschritt, wo Daten untereinander ausgetauscht werden. Und was es hier manchmal noch gibt, ist so ein Combine-Schritt. Da werden schon Vorverarbeitungsschritte gemacht, zumindest auf den Daten, die der Mapper hat, die aus der Reduce-Funktion ergehen. Jetzt, das ist jetzt sehr abstrakt, wir müssen uns das jetzt mal konkreter anschauen, sonst können Sie sich das schwer vorstellen. Wenn ich jetzt die nächste Folie aufblätter, die ist ziemlich komplex. Wir machen das jetzt erstmal so, dass ich Sie in einem einfachen Beispiel. Also die Medientechnik war da. Die Medientechnik hat mir gesagt, leider funktioniert der Visualizer tatsächlich nicht so, wie er sollte. Wenn er aber ganz nah reinzoomt, dann funktioniert der Autofokus. Gut, besser als nichts. Jetzt habe ich Ihnen hier was mitgebracht, was Daten sind, also Datenelemente. Jetzt kann ich, sobald ich rauszoome, ist es leider weg. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie mit dem bisschen Sicht klarkommen, die wir haben. Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich das Ganze kleiner gemacht. Okay, und den Autofokus ausschalten muss ich auch noch. Also Sie haben jetzt Datenelemente, die haben einen Schlüssel. Nämlich diese Karte hier hat den Schlüssel 1, diese den Schlüssel 2 und den Schlüssel 3 und da draußen wäre noch eine 4, wenn man sie denn sehen würde und so weiter. Also Sie haben jetzt hier 8 Datenelemente, die haben einen Schlüssel. Und ihr Inhalt ist eine Karte, eine Spielkarte. Das heißt, das Datenelement mit dem Schlüssel 1 ist eine Herz 7. Die hat also verschiedene Felder von Daten, also als Bild ist sie Herz, Als Farbe ist sie rot, als Wert hat sie 7. Ja, das heißt, das könnte man jetzt wie so ein Dokument sehen, wo verschiedene Eigenschaften von diesem Dokument, was jetzt Nummer 1 hat, drin gespeichert sind. Und Sie sollen jetzt auf diesen Karten als finale Aufgabe den Wert aller roten Karten ausgeben zusammen und den Wert aller schwarzen Karten zusammen. Ja, also ich will hinterher die Summe der Werte aller roten Karten und die Summe aller Werte der schwarzen Karten. Das ist die Aufgabe. Und wenn ich die versuche mit MapReduce zu lösen, dann muss ich in einem ersten Schritt, also es ist ja eine Gruppierungsaufgabe, ich gruppiere praktisch die roten und ich gruppiere die schwarzen und rechne zusammen ihre Werte. Der erste Schritt, der Map-Schritt, ist in der Regel etwas, was der Gruppe, also allen Mitgliedern dieser Gruppe, den gleichen Schlüssel zuweist. Das heißt, sie müsste jetzt als neuen Schlüssel von jeder einzelnen dieser Karte ihr ihre Farbe zuweisen. Und da ich am Ende über die Werte summieren will, muss der Wert von diesem Schlüsselwertpaar, was ich ausgebe, der Wert der Karte sein. Also das Schlüsselwertpaar, was mir im Map-Schritt zu dieser Karte berechnet wird, wäre was? Was ist der Schlüssel? Ja, rot. Und was ist der Wert? Genau. Das heißt, meine Map-Funktion muss so definiert sein, dass sie das kann. Was ist der Schlüssel? Dürfen nochmal. Was ist der Wert? Ganz toll gemacht. Gut. Es ist nämlich so, dass ich jetzt ganz gezielt Schlüsselwertpaare suche und dann hinterher alle Elemente mit gleichem Schlüssel sozusagen in ein Element zusammenstapfe. Dann gibt es tatsächlich nur noch ein Element in der Ausgabe, was diesen Schlüssel hat und als Wert den Wert. Unterwegs muss ich aber erstmal Schlüsselwertpaare hier erschaffen. Sie sehen jetzt gleich, wie es weitergeht. Also es kriegt jetzt praktisch im Mapper, also die Karten werden verteilt, ich kann sie nur leider jetzt nicht verteilen, weil wenn ich es auseinanderziehe, dann sehen Sie nichts mehr. Aber eigentlich würden die jetzt auf zum Beispiel 4 Mapper verteilt. Ja. Dann würden auf den Mapper diese Karten mit dem Schlüssel 1 und diesen allen möglichen Informationen zu den Karten, die man halt so speichern kann, würden gemappt auf einen Schlüssel und einen Wert. Schlüssel eben die Farbe, Wert der Wert der Karte in meinem speziellen Problem. Dann werden die Karten neu verteilt. Und zwar bräuchte man jetzt, wenn man nur 2 verschiedene Schlüssel hat, eigentlich nur noch 2 Reducer. Weil auf einen Reducer kommen alle roten Karten und auf den anderen Reducer alle schwarzen Karten. Und da wird dann über den Elementen die Values, also von diesem Schlüsselwertpaar, die werden dann aufsummiert. Und dann haben Sie am Schluss auf dem einen Reducer wird dann als Output dieses Element mit dem Schlüssel rot und dem Wert aller Karten zusammen ausgegeben und auf dem anderen das Schwarz und alle Karten zusammen. Wenn jetzt natürlich dieser ganze Datensatz von roten Karten nicht auf einen Reducer passen würde, dann müsste ich das verteilen und das wäre dann genau dieses Problem, wenn ich hinterher im Output nochmal ein bisschen kombinieren muss. Diesen Combiner kann man auch ganz gut erklären. Wenn jetzt natürlich ein Mapper schon mehrere roten Karten hat, dann kann der ja für diese roten Karten schon mal die roten Karten und ihre Werte zusammenfassen und gibt dann an den Reducer praktisch nur noch den Schlüssel rot und schon die Summe der Werte. Das heißt, in dem Teil muss der Mapper schon die Reduce-Funktion kennen, um sie in diesem Combine-Schritt schon zusammenzufassen. Gut, das heißt, hier würde es jetzt so funktionieren, dass jede Karte ihren Wert kriegt und ihren Schlüssel. Das heißt, jetzt machen wir es mal wieder so. Da oben haben die Mapper jetzt rot-schwarz und eben sieben und acht und zwei und vier und so weiter verteilt. Und im nächsten Schritt werden jetzt praktisch so umverteilt, dass alle schwarzen Karten auf einem Reducer landen und haben jetzt als Schlüssel schwarz und als Wert rot. Und alle Roten auf einem Reducer und jetzt rechnet praktisch der rote Reducer die Werte der Roten, also auf 14 zusammen. Hier will ich es jetzt gar nicht ausrechnen, weil ich mache sowieso einen Rechenfehler, wenn ich das jetzt live mache. Gut, und das ist dann der Output. Und damit habe ich meine Aufgabe erledigt, indem ich sie aufgeteilt habe in einen Map-Schritt und in einen Reduce-Schritt. Der Map-Schritt ist immer das Mappen auf einen Schlüssel, nachdem ich gruppieren will und das Zuweisen des Wertes, den ich benutzen will. Sind dazu noch Fragen? Am schönsten wäre, wenn Sie jetzt sagen würden, na, das ist doch so einfach, das musste man jetzt so aufwendig erklären. Weil MapReduce ist nämlich eigentlich was, was alle immer total schwer finden. Aber ich finde es eigentlich, also an dem Beispiel zumindest, jetzt nicht besonders schwer. So, jetzt zeige ich Ihnen mal, wie man es klassischerweise dargestellt wird. Aber auch diese Folie müssen Sie jetzt mit diesem Bild vor Augen von den Spielkarten ganz gut verstehen können. Und zwar der Map-Schritt verarbeitet eine Liste von Schlüsselwertpaaren und erzeugt eine neue Liste von Schlüsselwertpaaren mit eventuell neuen Schlüsseln. Diese Ks hier vorne, das waren die Nummern, die mit den kleinen Aufklebern auf unseren Karten geklebt haben. Dieses V war unter Umständen eine Kombination aus ganz vielen Informationen, die halt für die Karte gegeben sind, gespeichert sind. Also ihre Farbe, ihr Bild, ihren Wert und so weiter. Ob sie verknickt ist oder sonst was. So, daraus bildet der Mapper jetzt nur noch auf das ab, was für mich interessant ist. Der Schlüssel wäre dann die Farbe Rot oder Schwarz hier vorne in diesem neuen K-Strich. Und der Wert wäre der Wert der Karte, die aus dieser Menge von Daten zu der Karte abgespeichert hier jetzt reingeschoben werden. So, das ist jedes Paar unabhängig voneinander parallel, zumindest parallel auf den Mappern und dann so parallel, wie es halt geht, je nachdem, wie viele Kerne die halt haben, um das zu machen. Also das Bild ist ja praktisch Distributed System, das heißt, das können ganz unterschiedliche Computer an ganz verschiedenen Stellen auf der Erde sein, die halt durch ein gutes Netzwerk miteinander verbunden sind, die alle ihren eigenen Speicher haben und alle ihren eigenen Rechner. Gut, dann wird hier umverteilt. Der Reducer, der muss sich jetzt praktisch die mit dem gleichen Schlüssel zu sich holen oder versucht er zumindest, wenn es passt. Das heißt, der nimmt dann diese Schlüsselwertpaare und verarbeitet in einem Map-Schritt die mit den gleichen Schlüsseln und kombiniert auf die Weise, die halt gewünscht ist, addieren, zählen, Durchschnitt bilden, was auch immer ich in diesem Map-Schritt halt als Ergebnis will, kombiniert er diese Schlüsselwertpaare zu einem neuen Schlüssel, der aber der unter Umständen gleiche Schlüssel ist wie hier, also rot oder schwarz, das wäre ja die Idee von MapReduce überhaupt, dass es der gleiche ist, und diesen neuen Value. Und die mit dem gleichen Schlüssel können unabhängig voneinander bearbeitet werden. Die Schlüssel und die Werte können identisch sein, müssen aber nicht. Ja? Gut. Ich zeige Ihnen nochmal ein Beispiel. Ich zeige Ihnen mal ein praktisches Beispiel. Also, normalerweise hätte ich Ihnen jetzt erstmal die Folie zu Hadoop gezeigt. Das ist so das berühmteste Framework, in dem dieses MapReduce implementiert ist. Also Riesennetzwerk aus verschiedenen Computern. Sie implementieren die Map-Funktion, implementieren die Reduce-Funktion und jagen ihre Daten drauf. Und der Rest funktioniert von selber. Das kann man aber auch total schön sehen. Oh, jetzt habe ich es ganz zugemacht. Egal, mache ich nachher wieder auf. Das kann man auch total schön sehen an einem Rechner. Also wir haben natürlich jetzt kein Distributed System, sondern wir haben nur einen Rechner. Das ist aber egal. Und zwar starte ich jetzt eine MongoDB-Database. Das ist sowas, also wer verstanden Datenbanksysteme? Das ist super, weil wenn Sie nämlich Datenbanksysteme und relationale Datenbanken mit ihren ganzen strengen Regeln und Normalisierungsstufen kennen, dann dürfte Sie das jetzt verwirren. Das ist jetzt mehr oder weniger eine Datenbank, wo jede Datenbank eine Sammlung von Dokumenten hat. Und diese Dokumente haben genauso wie diese Karten halt irgendwelche Felder mit irgendwelchen Eigenschaften. Jetzt kann ich hier, das ist jetzt praktisch die Anbindung an diesem Port. Und jetzt starte ich praktisch die Bedienung davon und kann jetzt in dieser Shell kommunizieren mit dem, was auf dieser Datenbank jetzt drauf ist. Also da sind jetzt irgendwelche Collections von Documents. Ich kann Ihnen da mal zeigen, was da so gerade drauf ist. Also das sind die Datenbanken, die drauf sind. Das war mal so eine Test. Ich weiß gar nicht mehr. Das war eine aus einer Vorlesung, die ich mal benutzt habe. Ich weiß gar nicht mehr, was die anderen alles so sind. Auf jeden Fall benutzen wir jetzt eine, die Scratch heißt. Und jetzt gucken wir uns mal, was da so für Sammlungen drin sind. Da sind jetzt verschiedene Collections drin und unter anderem eine Collection, die ZIPS heißt. Und das ist so, dass da Städte und Informationen zu Städten drin sind. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen. Nein, ich brauche noch die Klammer zu. Also, die haben praktisch hier eine ID. einen Namen von der City, eine Location, eine Population und ein State, in dem diese Stadt ist. Und ich zeige Ihnen mal, dass da noch mehr drin sind. Da sind ganz viele solche Städte drin. IT für Iterate kann ich jetzt über dieses ganze Ding drüber rasen und kann mir die alle anschauen. Will ich aber gar nicht. Ja, also da sind jetzt ganz viele solche Städte. Jetzt will ich da drauf, davon ein Histogramm erzeugen. Das heißt, ich möchte jetzt wissen, wie viele Städte gibt es in den verschiedenen Bevölkerungsmengenklassen. Also wie viele gibt es mit einer Population weniger als 1000, wie viele gibt es mit einer Population zwischen 1000 und 2000, wie viele gibt es. Und da will ich die Anzahlen mir ausgeben lassen. Das ist ein typisches MapReduce-Problem. Auf was würden Sie mappen? Also Sie sehen in den Dokumenten, ist schon was mit Population hier hinten. Die Stadt hier hat 4.910 Einwohner. Auf was würden Sie die mappen? Auf was für einen Schlüssel? Sie wollen ein Histogramm haben, also Sie wollen die Städte zählen, die zwischen 0 und 1000, die Städte zählen, die zwischen 1000 und 2000 Einwohnern haben und so weiter. Auf was würde gemappt hier? Sie haben da aber noch mehr Informationen. Ja? Auf genau diese Intervalle. Das heißt, Sie müssten jetzt die Population nehmen und mit der noch was machen? Genau, also wenn das jetzt das Vierer-Intervall sein soll, also Sie müssen praktisch mappen auf die Ziffer da vorne, wenn Sie das 4000, genau. Also Sie können sich auch die Intervalle irgendwie anders benennen, aber es wäre schon schlau, die zwischen 0 und 1, 0 zu nennen, zwischen 1 und 2, 1 und so weiter. Das heißt, Sie würden sich jetzt diese Population nehmen, durch 1000 teilen, abrunden. Und was würden Sie dann als Wert diesem Dokument mitgeben? Also Sie müssen ja jedes einzelne Dokument auf einen Schlüssel und auf einen Wert mappen. Was ist denn der Wert davon, wenn Sie zählen wollen? Ja? 1. Dann machen wir das doch mal. Gut, jetzt Live-Programmierung ist immer so ein bisschen tricky, aber ich guck mal. Das heißt, was ich jetzt mache, also MongoDB hat schon MapReduce-Organisations-Framework-Rahmen. Das heißt, ich muss jetzt nur noch sagen, was macht Map, was macht Reduce, dann rufe ich MapReduce auf und dann macht es den ganzen Rest. Das Verteilen, das Kombinieren, das Ausrechnen, das Zusammenfassen und so weiter. Das heißt, ich muss erstmal diese Map-Funktion schreiben. Also, was ich mache ist... ich will einen Value, das ist vielleicht ein bisschen blöd benannt, weil das wird hinter der Schlüssel. Math, das ist jetzt JavaScript, damit kann man nämlich programmieren da drin. Round, this und dann, wie hieß das ganze Feld? Population geteilt durch 1000. So, das ist das Erste, was ich mache. Also ich gebe dem praktisch einen Population-Wert, das wäre jetzt Value, wäre jetzt halt der Name des Intervalls, auf den ich mappen will. So, und was ich dann mache, was man da schreiben muss, man muss jetzt sagen, welches Schlüsselwertpaar ich dafür ausgebe. Das heißt, ich emitte jetzt ein Schlüsselwertpaar mit dem Value als Key. Ich weiß, das hätte ich vielleicht ein bisschen anders nennen sollen, das ist ein bisschen verwirrend, aber ich emitte jetzt das an erster Stelle, was ich mir da als Value ausgerechnet habe. Value und als Wert 1. Genau. Dann müsste ich alles gemacht haben. Und jetzt habe ich eine Funktion beschrieben, die das tut, was er gesagt hat, und die heißt Map. Gut, die zeigt er mir jetzt nochmal an. Jetzt brauche ich noch eine Reduce-Funktion. Was macht denn die Reduce-Funktion? Die Reduce-Funktion, die muss jetzt sich so ein Feld von Schlüsselwertpaaren nehmen und muss damit irgendwas machen. Ja? Genau. Dann machen wir das doch auch mal. Also jetzt schreibe ich eine Reduce-Funktion. Jetzt muss ich da aber noch beschreiben, was die Funktion kriegt, weil ich deren Werte ja benutzen will. Also die kriegt jetzt ein Element aus den aus Value, dem Schlüssel und eben verschiedenen Anzahlen, die unter Umständen auch schon kombiniert da aus den Reduce, aus den Mappern rauskommen. Dann, und dann muss ich zurückgeben, wie ist das Paket? Array Sum über Counts. Klammer zu. Moment, da muss noch eine Klammer vor. So, einmal drüber gucken. Function value counts, return array sum of counts. Gut, hoffen wir mal, das funktioniert. Jetzt habe ich die Map-Funktion geschrieben und habe die Reduce-Funktion geschrieben. Und jetzt sage ich einfach nur, wende MapReduce an mit diesen beiden Funktionen, die ich da gerade definiert habe. Das heißt, was wir jetzt machen, ist, wir machen db-sips, so hieß die, und sagen, Punkt, MapReduce da drauf. Mit der Funktion Map als Mapper, mit der Funktion Reduce als Reducer. Und jetzt will ich noch sagen, in welche Collection der das outputten soll, nämlich die soll hist new heißen. Haben wir alles, Klammer zu und die Klammer zu. Hat funktioniert. Er hat ein Result in his new geschrieben, da ein bisschen Zeit für gebraucht. Er hat so viele Inputs gehabt und so viele Emits, hat dann reduced und hat einen Output mit 97 verschiedenen Werten generiert. Okay, das sehen Sie jetzt noch nicht viel dran, aber wir gucken jetzt mal, ob wir eine Collection haben, die his new heißt. Da ist sie. So, und jetzt gucken wir da mal rein. Und jetzt sehen Sie, die ID ist jetzt, also es gibt also 4.346 Städte, die zwischen 0 und 1.000 Einwohnern haben und so weiter. Was sollen Sie jetzt davon mitnehmen? Natürlich müssen Sie nicht wissen, wie man MapReduce in MongoDB macht, aber Sie sollen sehen, dass ich nichts anderes, ich habe nichts programmiert, tue das mit dem, verteile das an den, ich habe nichts programmiert mit, führe dann zusammen und so weiter, sondern ich habe einfach nur eine Map-Funktion geschrieben, eine Reduce-Funktion geschrieben und habe dann dieses System den Rest machen lassen. Und genauso funktioniert es in Hadoop zum Beispiel auch. Das heißt, wenn wir jetzt mal zurück in die Folien gehen, in Hadoop können Sie noch mehr beeinflussen, da können Sie noch diesen Step, der das verteilt und den Combiner und das Input-Read und das Output, das können Sie alles noch beeinflussen und haben ein bisschen mehr Freiheiten als zum Beispiel in MongoDB, aber grundsätzlich müssten Sie auch nur die Map- und die Reduce-Funktion implementieren, da in Java, und könnten das dann benutzen und dann MapReduce draufjagen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Herr Fuchs mit Ihnen nicht macht, das ist einfach noch ein bisschen zu advanced. Genau, also hier in Hadoop ist MapReduce implementiert. Ich kann hier tatsächlich auf diesem Cluster riesige Datenmengen verarbeiten und diese Verteilung und das weitere, das ist alles automatisch. Es gibt ein eigenes Filesystem, Hadoop Distributed File System, HDFS, und genau. Sie müssen eigentlich nur Map implementieren und Reduce implementieren, das System den Rest machen lassen. Und da gibt es ganz viele tolle Sachen, die man mit MapReduce in verteilten Systemen machen kann. Also mein Lieblingsalgorithmus ist natürlich auf Graphen. Da haben Sie einen Graph mit wahnsinnig vielen Kanten und diese Kanten passen alle gar nicht auf einen Knoten drauf. Deshalb müssen Sie die Kanten verteilen. Jetzt sollen Sie in diesen Kanten Kreise entfernen, die irgendwie von Kreisen immer die schwerste Kante entfernen. Jetzt, wenn jetzt dieser Kreis auf verschiedene Rechner verteilt ist, dann sieht ja gar kein einziger Rechner mehr den ganzen Graphen. Das heißt, Sie müssen jetzt es schaffen, dass Sie diese Ergebnisse, die die Mapper Ihnen zurückschicken und die Reducer Ihnen zurückschicken, dass Sie die immer so kombinieren, dass am Ende tatsächlich, also das geht darum, einen Minimum Spanning Tree zu finden, also einen aufspannenden Baum in dem Graphen, dass Sie das auch schaffen, wenn Sie vom Graphen gar nicht alles sehen, sondern immer nur einen Teil. Und da gibt es ganz viele spannende Algorithmen für dieses MapReduce-Framework oder für dieses MapReduce-Konzept. Da könnte ich jetzt irgendwie 2, 3 Vorlesungen zu machen, aber das machen wir heute nicht. Gut, haben Sie es verstanden? Nicken? Das ist schön. Gut. Dann gehen wir zum nächsten. Workpool. Das ist auch was, was eigentlich relativ bekannt ist, und das ist auch, der Name sagt eigentlich schon alles, was es ist. Es ist nämlich so, dass Sie zum Beispiel ganz viele verschiedene Aufgaben haben und das relativ kompliziert ist, auch wenn Sie es jetzt noch nicht gemacht haben, glauben Sie es mir einfach, so ein Thread zu erzeugen und sowieso ja nur so viele Threads parallel arbeiten können, wie Sie Kerne haben, erzeugen Sie so ein Pool aus Aufgaben. Und dann erzeugen Sie noch einen Pool aus Threads, also eine bestimmte Anzahl von Threads, zum Beispiel so viele, wie Sie Rechenkerne haben. Und diese Threads, die nehmen sich jetzt aus so einem Topf, nehmen die sich immer, wenn sie frei sind, nehmen sie sich irgendeine Aufgabe, verarbeiten die, packen das Zwischenergebnis oder auch neue Aufgaben zurück. Das heißt, die Aufgaben werden auf eine begrenzte Zahl von Prozessoren verteilt oder von Threads verteilt, und Sie haben nicht für jede Aufgabe einen Thread. Das ist das Besondere hier dran. Sie haben dann diese ganzen Aufgaben in einem Pool, also Grund ist, steht hier, Verwaltungsoverhead im Betriebssystem viel zu groß, wenn Sie so viele Threads starten müssten, und die Aufgaben in einem Pool und einem Pool von begrenzten Threads, und nach lassen Sie dann diese Aufgaben abarbeiten. Das heißt, diese wartenden Threads, die holen sich eine Aufgabe, wenn sie frei ist, bearbeiten sie, und nach Beendigung der Aufgaben legen sie irgendwas wieder zurück und schlafen, bis sie wieder eine Aufgabe kriegen. Natürlich muss dieser Zugriff koordiniert werden, und der kann auch genau das Problem werden, weil es ist ja nicht unbedingt möglich, dass die Threads sich gleichzeitig diese Aufgaben holen. Also dieses Aufgaben holen und dieses Aufgaben verteilen, das muss schon koordiniert werden. Die Threads können auch selber neue Aufgaben erstellen und einreihen. Denken Sie zum Beispiel an Merge Sort. Merge Sort holt sich irgendwie die Hälfte des, holt sich das Array, teilt es in 2 Hälften auf, erzeugt jetzt eine Aufgabe, die Merge Sort auf dieser Hälfte bearbeiten soll, und noch eine Aufgabe, die Merge Sort auf der anderen Hälfte bearbeiten soll, und tut dann das wieder in den Pool zurück und wartet. Gucken wir nachher noch, was da für Probleme entstehen können. So, das sind so Aufgaben, die die einreihen können. Und der Pool kann und muss aber nicht eine Warteschlange sein. Also Sie können das als Warteschlange implementieren, aber Warteschlangen sind ja nicht so ganz einfach zu implementieren und abzudaten und so weiter. Vorteile: die Lastenverteilung ist sehr gut, vor allem wenn ich ganz, ganz viele Aufgaben habe und nur wenige Kerne. Die Thread-Anzahl kann aber auch dynamisch verändert werden, wenn ich dann mal mehr brauche und so weiter. Wenn ich verteilte Systeme habe, so wie vorher hier, dann ist es natürlich relativ schwer, weil nicht garantiert ist, auf welche Daten sich welche Aufgaben beziehen. Das heißt, es kann sein, dass ich mit der Aufgabe auch noch ein riesen Datenpaket rum und num schieben muss, und das ist dann natürlich nicht besonders effizient. Und dieser Pool hat natürlich das Problem, also wenn Sie ganz viele Aufgaben und ganz viele Threads haben, dann müssen Sie das ja koordinieren, welcher Thread sich jetzt welche Aufgabe holt. Und das ist ziemlich viel Koordination, die unter Umständen auch nicht so einfach ist. Gut, jetzt kommen wir mal zu diesem Problem, was da entstehen kann. Also erstmal noch, das können verschiedenste Aufgaben sein. Der Pool kann aus verschiedenen Threads wieder befüllt werden. Und jetzt gucken wir uns mal so eine Verklemmung, die entstehen kann beim Merge Sort an. Also nehmen Sie an, Sie haben 2 Threads und die nehmen sich jetzt, der eine das eine halbe Array und soll Merge Sort darauf machen und der andere das andere halbe Array und soll Merge Sort darauf machen. Es gibt 2 Threads, es gibt 2 Aufgaben, super befüllig, und dann legt der erste Thread den Merge-Sort-Aufruf auf diesem ersten Viertel-Array wieder zurück und Merge-Sort auf dem zweiten Viertel, und hier der andere Thread, der die zweite Hälfte hatte, der hat das dritte und das vierte Viertel, und es soll darauf jetzt bearbeitet werden. Die sind aber noch nicht fertig, weil die müssen ja noch den Merge-Step machen. Das heißt, die warten jetzt auf die Ergebnisse von diesen Aufgaben, die sie da reingeschmissen haben. Jetzt sind es aber selber nur 2 Threads und warten beide, und dann passiert überhaupt nichts mehr. Weil irgendwer muss ja erstmal diese Tile-Arrays sortieren, damit die ihr Merge machen können. Hier steht jetzt, Quicksort ist kein Problem. Warum? Genau, das ist nämlich endrekursiv. Das heißt, die Rekursion ist ganz am Schluss. Ich muss danach gar nichts mehr machen. Das heißt, diese Threads, die jetzt die rekursiven Aufrufe für Quicksort da zurückgelegt hätten, die müssen nichts mehr machen danach. Bei Mergesort müssen die noch gemerged werden, müssen kombiniert werden. Und bei Quicksort, da kann man dann hinterher einfach mit weiterarbeiten. Gut, eigentlich total einfach, Workpool. Pipeline hatten wir eigentlich auch schon, ein bisschen anders auf Hardware-Ebene, aber es ist eigentlich dasselbe Konzept. Das heißt, Sie haben so eine Reihe von Aufgaben, die nacheinander irgendwie erfüllt werden müssen. Also das ist eine Aufgabe und die wird aufgeteilt in Teilaufgaben und die Threads machen die hintereinander. Also der Thread 1 macht erst die erste Teilaufgabe, gibt dann das Datenelement weiter, damit der Thread 2 das zweite machen kann und so weiter. Und dann stopfen Sie praktisch die Daten so durch die Pipeline und sie werden in Einzelschritten bearbeitet. Das Schöne ist, ich muss jetzt nicht warten, bis dieses ganze Ding hier verarbeitet ist, sondern wenn der Thread 1 die erste Teilaufgabe schon erfüllt hat, könnte schon die erste Teilaufgabe vom nächsten Datenobjekt da reingestopft werden. Dann könnte der das schon machen. Diese Grafik ist eigentlich nicht so schön wie die wir letztes Mal hatten. Also vielleicht gucken Sie sich die auch nochmal an. Genau, Zwischenergebnisse werden ausgetauscht, das ist dieses Erzeuger-Verbraucher-Problem. Jetzt ist es so, dass natürlich diese Teilaufgaben unterschiedlich groß sein können. Das haben wir auf Hardware-Ebene auch schon gesagt, dass es ja sein kann, dass das Holen von dem Befehl oder was auch immer, dass das schon relativ aufwendig sein kann. Das heißt, wenn ich jetzt hier unterschiedlich große Teilaufgaben habe, dann könnte es unter Umständen zu Problemen führen. Wenn ich nämlich eine sogenannte synchrone Übergabe habe, dann muss tatsächlich jeder warten, bis alle fertig sind und dann das Ganze eins weitergereicht werden kann. Also der Erzeuger wartet, bis der nachfolgende Verbraucher bereit ist und erst dann gibt es ihm. Jetzt bei der asynchronen Übergabe, da gibt es so einen Puffer dazwischen. Das ist unter Umständen ganz sinnvoll und dann kann irgendjemand, der schon fertig ist, das in den Puffer schieben und kann schon mal weitermachen. Genau. Und dann wird der Erzeuger praktisch, wenn der Puffer voll ist, erst dann kann er nicht mehr weitermachen. Genau. Diese Übergabe, das ist auch noch so was, die muss natürlich koordiniert sein. Das heißt, wenn ich viele Übergaben habe, dann kann ich auch nicht so schnell durchschieben, weil diese Übergaben dann halt insgesamt relativ aufwendig werden. Also zu klein kann ich die Teilaufgaben nicht machen, weil sonst ist meine Übergabe so aufwendig. Gut. Das hatten wir ja schon mal, deshalb nur so kurz. Fork Join. Fork Join ist auch was ganz Cooles. Es ist, wenn praktisch irgendwie Aufgaben sich auseinanderspalten und dann Ergebnisse wieder kombiniert werden müssen. Also zum Beispiel, das ist ja so ähnlich wie bei Merge Sort, da habe ich ja auch eine Aufspaltung in mehrere Teilaufgaben und die Ergebnisse davon werden dann wieder kombiniert. Das heißt, da wäre es vielleicht ganz cool, wenn ich einen Thread hätte, der anfängt und dann hätte ich mehrere Threads, die weitermachen, bis halt ich die Maximalzahl von Threads benutzt habe und dann kann ich die für die rekursiven Aufrufe untereinander wieder joinen und kann dann da weiterrechnen und habe dann, also das Bild passt jetzt natürlich nicht zu Merge Sort, aber so ähnlich könnte ich es auch machen. Genau, das wäre jetzt auch so ein Beispiel, hier hätte jetzt der Thread 1 angefangen, dann hätte der 4 Teilaufgaben erzeugt, die werden von diesen 4 Threads übernommen und weitergemacht, dann wird er wieder zusammengeführt, dann wieder aufgespalten und so weiter. Hier gibt es jetzt was ganz Cooles und das heißt Work Stealing. Das ist übrigens auch in der Übungsaufgabe, die ich gestern reingestellt habe, dass man das beschreiben soll. Und zwar ist der interne Aufbau, also in diesem Konzept von Fork Join ist so ähnlich wie bei einem Workpool. Also es gibt wieder eine Menge von Threads, ein Pool von Threads und es gibt eine globale Warteschlange mit Aufgaben. Hier unten ist ein Bild dazu. Diese Threads nehmen sich jetzt aus der globalen Warteschlange, nehmen die sich jetzt Elemente und packen die in die sogenannte lokale Warteschlange. Wobei jetzt Warteschlange hier so ein bisschen misleading ist, weil der Thread selber behandelt die wie so ein Stack. Das heißt, neue Aufgaben pusht der drauf und holt sich die neuesten Aufgaben wieder runter. Das heißt trotzdem Warteschlange, weil es gibt nämlich jemanden, der am Ende entnehmen kann und das ist ein anderer Thread. Wenn der jetzt nämlich gerade nichts zu tun hat, dann kann er sich da hinten eine Aufgabe runterholen. Und weil ja oft Teilaufgaben, die neu erzeugt werden, kleiner sind, liegen tendenziell die größten Aufgaben dahinter. Und dann würde sich die Arbeit wirklich schön verteilen, weil der Thread holt sich dann von da hinten eine große Aufgabe und arbeitet daran weiter. Also hier hat jeder Thread eben noch zusätzlich diese lokale Warteschlange. pusht von vorne Teilaufgaben, poppt auch von vorne Teilaufgaben, aber von hinten kann sich ein anderer Thread so eine Aufgabe klauen. Work-Stealing nennt man das. Vorteil ist, dass ich selten auf die globale Warteschlange zugreifen muss, weil ich ja meine lokale habe. Ich arbeite so an meinen eigenen Aufgaben. Praktisch ist es auch so, dass selten gestohlen wird. Das heißt, da brauche ich auch nicht so wahnsinnig viel Koordination für. Die Threads arbeiten an unterschiedlichen Enden. Der eine am Anfang, also mehr so als Stapel, der andere am Ende der Warteschlange. Und das habe ich schon gesagt, dass die anderen Threads tendenziell die großen Aufgaben, aus denen die kleinen entstanden sind, bearbeiten. Und dann ist eben eine gute Arbeitsverteilung, weil ich nicht immer auf Teilergebnisse warten muss, sondern einfach schon mal weiterarbeiten kann. Also der andere Thread, der sonst nichts zu tun hätte, weil er noch wartet, der erledigt jetzt halt schon mal andere Aufgaben. Hier ist ein kleines Bild dazu. Also der holt sich jetzt aus der Warteschlange, der Worker 1, die Aufgabe 1, erzeugt daraus Aufgaben 1 und 2, holt sich selber davon 2, hat 3 in seiner lokalen Warteschlange. Der Worker 2 hat nichts zu tun, der holt sich also diese Aufgabe 3. Dann arbeiten sie beide gleichzeitig, erzogen neue Aufgaben in ihrer lokalen Warteschlange, nehmen davon jeweils die erste, lassen die andere liegen. Der Worker 3, der kann sich jetzt dann zum Beispiel die 7 holen und daran schon mal arbeiten und weitermachen. Und dann können die sich wieder zusammenfügen und so weiter. Irgendwo habe ich dann aufgehört, das weiterzuführen. Also Sie haben das Prinzip verstanden, ne? Gut, letzte Organisationsform, Master-Slave. Das haben Sie bestimmt auch schon mal gehört. Also es gibt praktisch den Chef und diejenigen, an die er die Arbeiten verteilt. Der Master erzeugt also Teilaufgaben, gibt die an die Slaves, die machen das. Und der Master sammelt auch die Zwischenergebnisse, arbeitet damit weiter und so weiter. Das Interessante ist, dass die Slaves alle mit dem Master kommunizieren, untereinander aber nicht miteinander kommunizieren. Nachteil, also Vorteil ist natürlich die Koordination, es funktioniert wunderbar, auch die Aufgabenlast wird wunderbar verteilt. Problem ist es dann, wenn der Master praktisch überfordert ist mit der Koordination, zu viele Ergebnisse asynchron empfangen. Das heißt, der muss das bewältigen können, dass er die asynchron empfängt. Gut, das ist für Sie interessant, weil da sind Sie eh noch nicht. Gut, wo kommt das vor? Da haben Sie es bestimmt auch schon öfter gehört. Webserver, der Master-Thread nimmt Aufgaben an, verteilt sie an mehrere Slave-Threads und so weiter. Optimierungsprobleme, da verteilen Sie die Aufgaben zur Berechnung der besten Lösung. Der Slave meldet das Ergebnis zurück, der Master nimmt sich davon das Beste und arbeitet dann damit weiter an der Stelle, wo halt welches bisher das beste Ergebnis ist. Das sind so die typischen Beispiele. Gut. Sind wir am Ende vom Wissensteil? Das war jetzt tatsächlich so, dass das sind Sachen, Sie haben es in den Aufgaben vielleicht gesehen, da frage ich so Sachen wie, was ist ein Workpool und was sind Vor- und Nachteile? Also das ist wirklich Wissen, das ich da abfragen könnte in der Klausur. So ähnlich, wie ich es auch in dem Übungsblatt getan habe, was Sie da jetzt gesehen haben. Und jetzt kommen wir zu was, was Sie wieder verstehen und rechnen können müssen. Auch das ist eine sehr dankbare Klausuraufgabe immer. Und das ist auch einfach wichtig, nämlich der sogenannte Speed-Up. Also wenn Sie wissen wollen, was jetzt dieses ganze Parallelisieren und Organisieren Ihnen gebracht hat, dann rechnen Sie praktisch den Speed-Up aus. Also wie viel schneller wird meine Berechnung durch die Tatsache, dass ich parallel arbeite. Der Speed-Up berechnet sich immer aus der benötigten Zeit oder den benötigten Schritten oder wie auch immer Sie das abstrahieren wollen, für die serielle Implementation, also wenn Sie die Aufgaben einfach stur nacheinander machen würden. Und teilt das durch die Zeit, die die parallele Implementation mit diesen P-Prozessoren, die Sie dafür eingesetzt haben, haben. Das heißt, es bildet praktisch den Quotient und dieser Quotient ist dann der Speed-Up. Sie sehen schon, wenn Sie sehr viel schneller sind hier unten, das heißt, die Zeit kürzer ist als die Zeit hier oben, dann kommt hier ein großer Speed-Up raus. Also Sie teilen ja die Zeit, die Sie sonst brauchen, durch die schnellere Zeit, das heißt, da kommt was raus, was größer als 1 ist, insbesondere halt immer größer. Und schön wäre es natürlich jetzt, wenn dieser Speed-Up sehr groß wäre und immer größer werden würde, je mehr Prozessoren ich da reinpumpe. Also man geht aus von der festen Problemgröße, optimalerweise wird aber nie erreicht werden, ist der Speedup genau die Zahl der Prozessoren. Also wenn ich 10 Prozessoren draufjag, dann ist es 10-mal so schnell. Da immer ein bisschen Koordination dabei ist, egal ob Sie jetzt Vektorrechner nur addieren oder sonst irgendwas, irgendwie müssen Sie ja koordinieren und verteilen, so ein bisschen Overhead ist da immer und deshalb ist das mehr oder weniger nicht realisierbar. Genau, das gucken wir uns gleich nochmal an. Sie haben vielleicht schon mal was gehört von einem Superlinear Speedup. Das kommt tatsächlich mal vor. In den meisten Fällen ist es irgendein Messfehler. Das heißt, dann ist es leider doch nicht so gewesen oder es ist ein Fehler im Algorithmus. Aber wenn Sie sich vorstellen, dass Sie sonst die Daten immer erst holen müssen von Ihrer Festplatte und jetzt haben Sie die kleinen Chunks so klein gemacht, dass die alle in den Prozessor-Cache passen, dann können Sie superlinear schneller werden, als wenn Sie auch immer noch die Daten sich holen müssten. So am Rande bemerkt, für den Fall, dass Ihnen dieses Superlinear Speedup mal begegnet irgendwo, betrachten Sie ihn mit Skepsis und eigentlich kann es nur daraus resultieren, dass diese Datenpakete so wahnsinnig klein geworden sind. Gut, demgegenüber steht die Effizienz. Da guckt man, wie gut kann ich denn die Tatsache nutzen, dass ich so viele Prozessoren da reingejagt habe. Das heißt, die Effizienz wird berechnet aus dem tatsächlichen Speedup durch die Zahl der Prozessoren. Optimal wäre es, natürlich mein Speedup wäre genauso groß wie die Zahl der Prozessoren, die ich da reingepumpt habe, haben wir vorhin schon gesehen, dann wäre das ja 1. Gute Algorithmen kommen zumindest nah an die 1 ran, das wäre ja schön, ne? Aber viele schwer zu parallelisierende Algorithmen, es gibt Verfahren, die sind einfach nicht so gut parallelisierbar, weil da ziemlich viel wieder kombiniert werden muss und Sachen, die Aufgabenteile sehr abhängig voneinander sind. Und da ist es dann so, dass die Effizienz 1 durch den Logarithmus aus der Zahl der Prozessoren, dann sagt man so, dann ist es schwierig. Sie sehen, also Logarithmus wächst ja sehr langsam. Das heißt, Sie hauen immer mehr Prozessoren rein, aber die Effizienz ist jetzt nicht besonders gut, weil eben dieses Log relativ langsam nur wächst. Jetzt gucken wir uns mal an, was man damit so Schönes rechnen kann. Da kommt nämlich gleich eine schöne Formel. Und zwar habe ich ja vorhin schon gesagt, den optimalen Speedup, den kann man kaum erreichen, weil es gibt immer einen Teil, der ist nicht so einfach zu parallelisieren. Jetzt gab es da den Gene Amdahl. 1967 hat der eben so ein Amdahlsches Gesetz aufgestellt und ist davon ausgegangen, dass die Problemgröße eine bestimmte Größe ist und jetzt kann ich dann einen Teil bestimmen, der ist parallelisierbar und einen Anteil, der ist einfach nicht parallelisierbar. Und diesen nicht parallelisierbaren Teil, den kann ich dann ja auch nicht auf verschiedenen Prozessoren ausführen. Und je mehr ich parallelisiere, desto mehr dominiert er. Das heißt, wenn Sie sich den Speedup berechnen wollen, und das ist eine Formel, die müssen Sie kennen, weil Sie werden an der Übungsaufgabe sehen, das ist eine ganz dankbare Klausuraufgabe, dass ich Ihnen sage, berechnen Sie den Speedup, wenn so und so viel parallelisierbar ist und Sie so und so viele Prozessoren haben und so weiter. Das heißt, jetzt haben wir ja oben die Zeit gehabt für die sequentielle Ausführung und unten die Zeit für die parallele Ausführung. Wenn ich jetzt den Quotienten daraus bilden will, dann kann ich ja sagen, 1 ist die sequentielle Ausführung, also dazu will ich ja im Vergleich stehen. Also der Quotient, den kann ich ja so runterkürzen, dass das passt. Und 1 würde dann im Gegensatz dazu stehen, dass ich einen nicht parallelisierbaren Teil habe, also P ist der parallelisierbare Anteil, zum Beispiel 90%, dann sind ja hier, steht ja dann 10% drin, also 0,1 ist dann nicht parallelisierbar. Der parallelisierbare Teil, ja, der wird jetzt durch die Zahl, ich habe jetzt dem ein N gegeben, weil das einfach die klassische Notation für diese Speedup-Definition ist. Wir hatten vorher die Zahl der Prozessoren immer ein kleines p. Also wenn Sie die hier übertragen wollen, auch fein, aber das ist die klassische Notation dieser Formel. Also jetzt der parallelisierbare Teil durch die Zahl der Prozessoren. Weil den darf ich ja, diesen parallelisierbaren Teil, darf ich tatsächlich an diese Prozessoren verteilen und da es dann gleichzeitig gemacht wird, wird die Zeit natürlich dementsprechend verringert. Das heißt, das hier wird kleiner. Und wenn Sie jetzt seriell wären, dann würden Sie sehen, hier unten würde eine 1 rauskommen, weil Sie haben 1 minus den nicht parallelisierbaren Teil, den parallelisierbaren Teil durch 1 wieder dazu addiert, dann sind Sie wieder bei 1. Dann sehen Sie, wenn ich nur einen Prozessor habe, dann kriege ich genau diese 1. Das heißt, ich kann tatsächlich 1 geteilt durch das machen und kriege den Quotienten zwischen serieller Ausführung oder sequentieller Ausführung und paralleler Ausführung. Und das kann ich berechnen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe einen parallelisierbaren Anteil von 50% und will dafür den Speedup berechnen, dann ist mein Speedup eben 1 geteilt durch 1 minus 0,5. und habe hier plus 0,5 durch die Zahl der Prozessoren. Jetzt nehme ich wieder ein kleines p. Eigentlich müsste ich da jetzt das große n nehmen von vorher, wenn ich wieder nach der Notation gehen würde. Das heißt, hier könnte ich Sie jetzt fragen, was ist denn, wenn ich so und so viele Prozessoren hätte? Also das ist ja die, diese Linie hier. Wenn ich jetzt zum Beispiel 5 Prozessoren hätte, dann würden Sie hier 1 minus 0,5 sind 0,6, also 1 geteilt durch 0,5 plus 0,5 durch 5 sind 0,1, sind 1 geteilt durch 0,6. Ja. Dann könnten Sie jetzt berechnen, wie groß dieser Speedup ist, wenn Sie 5 Prozessoren haben. Und wenn ich jetzt berechnen will, an was sich diese Kurve hier anschmiegt, genau, dann ist nämlich dieses, also groß p durch n, beziehungsweise hier das 0,5 durch das kleine p von vorher, die Prozessorenzahl von vorher, dann würde das ja, wenn das gegen unendlich läuft, dann geht dieser Bruch hier hinten gegen 0. Das heißt, maximalen Speedup kann ich hier erreichen, maximal wäre der Speedup dann, also praktisch von unendlich, kann man da so ein bisschen Subskript hinmachen, wäre das dann 1 geteilt durch 1 minus den parallelisierbaren Teil, ist 1 geteilt durch 0,5 ist gleich 2. Ja. Das heißt, Sie sehen, das neigt sich hier an 2 an. Und genau das Gleiche ist, wenn Sie zum Beispiel 25% haben, dann haben Sie ja hier 0,05, dann haben Sie natürlich 20 als maximalen Speedup. Und Sie sehen hier richtig schön, je mehr Anteil ich habe an parallelisierbaren Elementen oder parallelisierbaren Schritten in meinem Algorithmus, desto größer kann mein Speedup werden, aber egal wie groß ich werde, der maximale Speedup, der ist irgendwann erreicht, dem nähere ich mich immer mehr an. Okay, das wäre das Amdahlsche Gesetz. Und in der Klausur können dann eben so Fragen kommen, dass ich Sie frage, mit wie vielen Prozessoren erreiche ich denn da was für ein Speedup? Und wie viel maximal? Sie sehen das in der Klausuraufgabe, in der Übungsaufgabe wunderbar. In der Klausuraufgabe sehen Sie es dann auch, wenn ich sie dann stelle. Wenn ich sie dann stelle. Das ist so, ich muss überhaupt nicht blöffen, weil ich habe die Klausur noch nicht gemacht. Ich weiß ja nicht, was da reinkommt. Gut, haben Sie dazu noch Fragen? Könnten Sie das rechnen? Gut, dazu müssen Sie sich natürlich die Formel merken. Die Formel ist aber nicht so schwer zu merken, weil eigentlich versteht man die. 1 geteilt durch den nicht parallelisierbaren Teil plus den parallelisierbaren Teil und den natürlich geteilt durch die Zahl der Prozessoren, auf denen ich den aufteilen kann. Und dann haben Sie ja die eine Zeit durch die andere Zeit und das ist dann der Speedup. Okay, so, das ist jetzt die Annahme, die ist ganz schön gemein, weil die bedeutet ja, dass der Speedup, den ich erreichen kann, gar nicht so wahnsinnig groß ist. Jetzt gibt es einen anderen Ansatz noch dazu. Also das ist das sogenannte Amdahlsche Gesetz. Das geht jetzt davon aus, dass ich eine feste Problemgröße habe und was es berechnet ist, sozusagen den Zeitgewinn. Demgegenüber gibt es jetzt das Gustafsson'sche Gesetz, Zungenbrecher. Das geht davon aus, dass mich interessiert, wenn ich immer größere Probleme habe, wie schnell ich die dann bewältigen kann, also sozusagen ein Kapazitätsgewinn. Und das kann man jetzt, also das nimmt dann an, ich kann irgendwie einen hohen Speedup schon erreichen, weil wenn ich meinen Speedup danach definiere, wie groß meine Probleme werden können. Und mit der Größe der Probleme würde dann der parallelisierbare Teil mehr zu tun bekommen. So argumentiert der. Sie sehen, das sind zwei Modelle, die so ein bisschen miteinander konkurrieren und beides sind nur Modelle der Wirklichkeit. Also wo wir jetzt wirklich sind, ist wahrscheinlich die Wahrheit irgendwo dazwischen. Um das zu erklären, habe ich Ihnen zwei schöne Beispiele rausgesucht. Also wenn man sich das so denken will mit Autos, ich übersetze es mal so ein bisschen, obwohl Sie alle ja Englisch können. Also nehmen wir mal an, Sie reisen mit einem Auto 60 Kilometer weit. Also hier ist jetzt Miles, aber ist ja egal. Das heißt, Sie haben eine festgegebene Strecke. Das wäre das, was ich vorhin gesagt habe mit dieser festgegebenen Problemgröße. Ist jetzt meine Problemgröße praktisch die Strecke. Die sind 60 Kilometer auseinander. Und jetzt nehmen wir mal an, wir haben einen nicht parallelisierbaren Teil, also einen, den ich nicht beschleunigen kann, und der ist die Hälfte der Zeit, die Hälfte der Strecke ist nicht parallelisierbar, und das, dafür brauche ich halt nur mal, egal wie ich es mache, eine Stunde. Das heißt, nach einer Stunde 30 Kilometer, und da bin ich jetzt eine Stunde gefahren. So, dann ist es ja so, dass selbst wenn ich selbst wenn ich jetzt die restlichen 30 Kilometer in unendlich schneller Zeit fahren würde, also, also in Null praktisch, dann würde ich auf was für eine Geschwindigkeit hier höchstens kommen? 60, genau, weil ich bin eine Stunde ja schon gefahren. Das heißt, selbst wenn ich jetzt bis ans Ende der Problemgröße fahre, in Null Zeit, dann kriege ich trotzdem maximal 60 km/h hin. Sowas wie 90 km/h würde ich nie wieder hinkriegen. So, das ist nach Amdahl, feste Problemgröße. Jetzt geht Gustafsson'sche Gesetz. Das geht jetzt davon aus, dass ich nicht eine feste Problemgröße habe, sondern sowas angucken will wie einen Kapazitätsgewinn. Das heißt, jetzt nehmen Sie mal an, Sie sind schon eine Zeit lang weniger als 90 km/h gefahren und wollen jetzt irgendwann 90 km/h erreichen. Dann können Sie, egal wie weit Sie schon gefahren sind, wenn Sie noch genug Strecke vor sich haben, dann können Sie irgendwann die 90 km/h erreichen. Zum Beispiel nehmen wir mal an, wir sind eine Stunde lang 30 km/h gefahren, also genauso wie hier. Eine Stunde lang 30 km/h. Dann könnte ich jetzt, wenn ich noch zwei Stunden lang 120 km/h fahre, würde ich eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 90 km/h haben. Sie sehen, jetzt habe ich diese Grenze nicht angegeben und sage, wenn ich nur lang genug, ein groß genuges Problem, also eine groß genug Distanz habe, dann kann ich diesen Speed-up erreichen. Und das ist die Annahme mit dem Kapazitätsgewinn. Ich finde, daran versteht man es ganz gut. Und wenn Sie, wenn Sie noch schneller fahren, dann erreichen Sie natürlich in noch kürzerer Zeit diesen Speed-up, den Sie erreichen wollen, von eben Durchschnittsgeschwindigkeit 90 km/h, also diese Geschwindigkeit, die Aufgabe zu erledigen. Ende vom Ende vom Ende. Die letzte Folie des letzten Foliensatzes der Vorlesung. Nochmal die Übersicht von dem, was wir gemacht haben. Wir sehen uns ja nochmal in der Fragestunde. Ich hoffe, dann kommen auch wieder ganz viele. Das ist echt wichtig. Ich sage Ihnen ja dann auch, was Sie unbedingt lernen müssen. Und vielleicht habe ich bis dahin ja schon die Klausur gemacht und werde rot, wenn ich Ihnen sage, das kommt vielleicht dran. Ja? Was, die Fragestunde? Nee, eher nicht. Wissen Sie warum? Weil sonst keiner mehr kommt. Nee, ist echt so. Also ich möchte wirklich, dass diejenigen davon profitieren, die hier sind, ihre Fragen stellen können, mitschreiben und dann nicht diejenigen, die nie kommen, dann auch noch davon profitieren, dass sie sich überlegen, was die sinnvollen Fragen wären. Also das ist für die Leute, die kommen. Das bespreche ich alles am nächsten Dienstag. Habe ich ja letztes Mal. Also was heißt Themen? Ganze Themenblöcke schließe ich nicht aus. Aber ich sage dann zum Beispiel, na, der Algorithmus, der war nur zur Veranschaulichung des Konzeptes und ist nicht relevant für die Klausur, den müssen Sie nicht durchführen können. So wie ich es in der letzten Fragestunde auch schon gemacht habe. Müssen Sie am Dienstag einfach da sein.